bin zum Bewerbungsgespräch hierher gekommen. Hamburg hat sich von der besten Seite gezeigt. 25 Grad, die Sonne hat geschienen. Ich habe eine Hafenrundfahrt gemacht, weil ich noch 2 Stunden Zeit hatte. Der Kapitän sagte, ich war natürlich im Anzug, er sagte, setz dich mal da hinten rechts hin, da ist ein guter Platz für dich. Ich bin der festen Überzeugung, er hat das absichtlich gemacht. Er ist so gefahren, dass eine richtige Bugwelle über mich kam. Ich war klatschnass. 1 Stunde vor dem Bewerbungsgespräch. Ich glaube, ich sah nicht sehr fröhlich aus in der Sekunde. Und dann hat er gesagt, ich soll mich nicht so anstellen, jetzt bin ich wenigstens getauft.
Auf eine Buddel. Der Podcast zur Serie Kiezmenschen, immer sonnabends. In der dicken Mopo.
Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und treffe heute gemeinsam mit meinem Kollegen Marius Röhr den Gastronom, Kochbuchautor, Podcast-Host Fabio Hebel. Hallo Fabio.
Hallo, moin, vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass du da bist. Und erstmal zum Wohl.
Danke.
Wir hatten gerade schon das Thema Handy, weil du dein Handy nicht aus der Hand gibst.
Genau.
Bist du abhängig?
Sehr.
Sehr?
Ja, mag ich auch nicht eigentlich. Also ich bin kein großer Fan davon und ich wünschte auch, ich könnte es einfach mal so easy beiseite legen. Und eigentlich lernt man das auch gerade, wenn es mal dann wirklich passiert. Also das Handy ist jetzt gerade, ich bekomme nächste Woche ein neues. Das ist relativ alt, weil es ein Ersatztelefon war, weil das andere kaputt gegangen ist und so weiter und so fort. Long story short, dann ist es auch mal aus für 2 Stunden. Man hat totale Panik. Die Jugend würde FOMO sagen. Und dann mache ich es an, dass einfach nichts passiert. Aber es könnte ja rein theoretisch irgendwas passieren. Und das gibt es natürlich an allen Ecken und Enden. Und dann habe ich lieber einen kleinen Blick drauf.
Also bist du dauergestresst? Weil du immer das Gefühl hast, es könnte was passieren.
Ich weiß, ich finde Stress ist ein relativ hartes Wort. Ich bin oft im Stress, aber das ist kein negativer Stress. Es ist nicht so, dass mich das belastet. Stress kann ja auch was Positives sein. Ich würde es eher unter Strom nennen oder vielleicht ein bisschen angespannt, aber gestresst möchte ich eigentlich nicht sein, weil ich liebe ja meine Arbeit. Und wenn die mich stressen würde, dann würde ich irgendwie was falsch machen. Aber der Begriff wird schnell verwendet, das stimmt schon.
Also du bist permanent erreichbar in jedem Fall.
Ja, aber auch da habe ich irgendwie so ein paar Vorkehrungen. Das Apfeltelefon lässt das ja zu, dass man zum Beispiel nicht stören hat. Das geht bei mir automatisch um 21:30 abends an, bis morgens um 19:30, dass wirklich nur Familie und engste Vertraute mich erreichen können. Alle anderen Anrufe gehen Richtung Mailbox. Wenn die aber ein zweites Mal in 30 Sekunden anrufen, dann scheint es auch ein Notfall zu sein, dann klingelt es auch durch. Und das habe ich irgendwann eingestellt, weil es gibt tatsächlich auch Kundinnen und Kunden, die rufen auch gerne mal nachts um 11 an und fragen, ob sie ihre Weihnachtsfeier machen können, weil der Gastronom ist ja erreichbar.
Ja, also klar, es ist tatsächlich ja nicht nur,
dass tatsächlich keine Einbahnstraße, sondern glaube ich, viele Leute glauben, dass man ganz spät abends erreichbar ist, vice versa, auch ganz früh morgens, also so um 7.15 Uhr ruft dann irgendwie der Sekretär, die Sekretärin bei mir an und fragt nach der Weihnachtsfeierabrechnung von letztem Jahr, weil die halt schon im Büro sind. Und wenn man ja im Büro ist, dann müssen die anderen das ja irgendwie auch sein. Das geht nicht mehr.
Aber hast du es denn auch mal aus? Kannst du wirklich mal abschalten?
Nee. Also wenn ich schwimmen gehe, aber dann liegt es tatsächlich auch am Beckenrand und so jede 10., 15. Bahn mache ich eine kurze Atempause und tippe einmal drauf, ob irgendwas passiert ist.
Aber das stresst dich nicht.
Nee, es gibt mir eher ein kleines Gefühl von Sicherheit und Kontrolle, wenn ich weiß, dass alles fein ist.
Ich habe mal geguckt, also du wirst irgendwie der gastronomische Tausendsasser, der Multigastronom, der Gentleman vom Kiez und so weiter und so fort genannt.
Ich habe das auch alles schon gelesen.
Ja, also es hat mich, wie sagt man das jetzt nett? Ich habe auf jeden Fall gedacht, oh, puh, das ist ja mal auf jeden Fall ziemlich hochgefasst. Wie würdest du dich denn selber bezeichnen?
Gastronom.
Punkt.
Also ich weiß nicht, woher diese ganzen Begrifflichkeiten kommen. Ich habe mir auch schon von Tim, wir kennen uns ja ganz gut, Tim Melzer, auch schon ordentlich was anhören müssen wegen Gentleman von St. Pauli oder was nicht alles schon geschrieben wurde. I'm good with that. Aber ich würde mich niemals selber solche Titel geben. Und Multigastronom weiß ich jetzt auch nicht. Ist ja okay mit irgendwie 3 bis 4 Läden. Allerdings ist es ja am Ende des Tages trotzdem Gastronom. Und das bin ich auch. Also ich bin kein Koch mehr, auch wenn ich es gelernt habe. Aber ich koche nicht mehr aktiv in der Küche, nur noch ganz selten, wenn es einen Engpass gibt. Deswegen bin ich vor allem Gastronom und Gastgeber. Das mag ich eigentlich am liebsten.
Also ist dir das gar nicht so wichtig, irgendwie da so hochgehandelt zu werden? Nee,
gar nicht. Also wirklich überhaupt nicht.
Einen Stern hast du ja nicht. Wäre dir das wichtig?
Ich glaube, wichtig ist so die, ich weiß nicht, ob das wichtig für mich wäre. Ich würde mich wahnsinnig freuen. Ich fände es richtig gut, weil wir es auch verdient hätten. Verdient ist da auch immer so ein schwieriges Wort, weil ich glaube, auch die wenigsten wissen, was ein Stern eigentlich ausmacht oder was man machen muss, um einen zu kriegen oder um was es vor allem geht. Ich würde mich in erster Linie für mein Team sehr, sehr freuen. Ich selber, ich brauche das nicht zwingend in meinem Leben, aber René Rezepi aus Kopenhagen hat mal gesagt, do we need this in our lives? Probably not, but it would be nice to have. Und genauso halte ich das auch. Wenn der kommt, dann haben wir den verdient und dann freue ich mich darüber. Wenn er nicht kommt, dann ist es aber auch einfach kein Beinbruch. Aber klar, wenn der im März, wenn wir den Anruf kriegen, dann werde ich mich sehr, sehr freuen. Und wenn nicht, ist es eben auch kein Drama.
Lass uns mal zu deinen Läden erstmal kommen, weil nicht jeder kennt dich.
Ja.
Was ja auch total okay zu sein scheint für dich.
Wirklich schwer in Ordnung. Ehrlicherweise, wenn ich dir kurz ins Wort fallen darf, finde ich das tatsächlich in Ordnung. Denn solche Läden dürfen nicht mit einer Person funktionieren. Also wenn ich jetzt nur ein Restaurant habe, also so ein ganz klassisch inhabergeführtes Restaurant, dann kann ich nachvollziehen, dass Leute explizit wegen einer Person kommen und traurig sind, wenn die nicht da ist. Ich baue meine Läden aber so auf, dass man sich vielleicht, wenn man irgendwie hingeht und sagt, vielleicht treffen wir den Gastgeber abends und dass man sich einfach freut, wenn der da ist. Und ich bin ja eigentlich, wenn ich jetzt nicht gerade Urlaub mache, und auch das habe ich jetzt gelernt, dass das auch mal in Ordnung ist, Urlaub zu machen, dann bin ich eigentlich immer in den Restaurants und mindestens einmal am Abend gucke ich mal vorbei und guck mal, wer sitzt denn da heute Abend. Dann kriegt man das ja auch ganz schnell mit als Gastgeber. Wenn jemand Blickkontakt sucht, dann geht man auch mal hin. Und wenn jemand aber einen Geschäftstermin hat und total in sich gekehrt ist, dann gehe ich da jetzt nicht an den Tisch und stelle mich vor und sage, guten Abend, mein Name ist Fabio Hebel. Das ist übrigens mein Restaurant. Das mache ich nicht. Deswegen finde ich das aber total in Ordnung. Und es gibt tatsächlich Gäste, die wissen gar nicht, dass es mein Restaurant ist, wenn ich da rumlaufe und irgendwie Teller abtrockne, weil da gerade ein Engpass in der Spülküche ist.
Ja, und dazu muss man ja auch sagen, es gibt auch genug Menschen, die sich schlichtweg deine Restaurants auch nicht leisten können.
Auf jeden Fall.
Also, und die eventuell diesen schönen, feinen, kleinen Podcast gerne hören. Und ja. Deswegen haben die gar keine Chance, in deine Läden zu kommen. Aber jetzt mal zu deinen Läden. Also, du bietest gehobene Küche auf dem Kiez.
Ja.
Und für viele Menschen ist ja der Kiez eher ein Viertel, das geprägt ist irgendwie von Kiosken, Partyvolk und Dönerbuden. Wie passt das zusammen?
Ich glaube, da muss man so ein bisschen vielleicht das Stichwort der Toleranz einmal aufgreifen. Wir machen Gastronomie auf einem bestimmten Niveau. Ich finde zum Beispiel den Begriff preiswert richtig. Preiswert ist irgendwann als billig oder günstig verkommen, aber preiswert, also einen Preis aufzurufen für eine ja wertvolle Dienstleistung, die wir tun, nämlich mit einem sehr hohen Standard an Nachhaltigkeit. Und das bedeutet nicht nur Bio-Gemüse, sondern das ist eben ökologisch, ökonomisch und sozial. Und das kostet Geld. Personal einzustellen, ich habe 33 Festangestellte und auszubildende Mitarbeiter bei mir in den Läden. Und wir legen eben höchsten Wert auf Personal, auf einen sehr guten Service und lieber eben eine Person mehr. Und das kostet eben Geld. Ich bin kein Fan von irgendwie günstigen Preisen mit irgendwie günstigen Personal, alles irgendwie günstig halten, nur damit der Endkonsument, die Endkonsumenten sich das leisten können. Es gibt eben Bereiche, die kann man sich leisten und manche kann man nicht. Das haben wir aber auch bei Auto, bei Handys, bei Kleidung, in allen anderen Bereichen.
Klar.
Und und auf St. Pauli gibt es auch Leute, die irgendwie Apple haben und Ferrari fahren. Und es gibt auch, keine Ahnung, Cocktailbars, die 19 Euro für den Drink nehmen. Und das sind im Zweifel ungelernte Kräfte, die einen Gin Tonic servieren. Und wir haben ausgelernte Köchinnen und Köche und Servicekräfte und Sommeliers, die sehr, sehr gerne da arbeiten. Also zumindest gehe ich davon aus, weil sie sind schon lange bei mir. Und ich finde, das geht zusammen, vor allem wenn man ein Stück weit historisch auch guckt. Also gerade die Paul-Rosen-Straße war früher, ganz, ganz früher hieß das St. Liederlich, hieß das Viertel. Also St. Pauli war ja zweigeteilt, einmal in St. Lustig, das ist die südliche Reeperbahnseite, eher Rotlicht, eher Spaß, nördlich eher St. Liederlich, eher kulturell. Und gerade die Paul-Rosen-Straße bestand aus, das XO zum Beispiel war das erste Badehaus in Hamburg nach dem Krieg. Da haben Leute richtig viel Geld für bezahlt zu damaliger Zeit, um zu baden.
Dazu musst du sagen, was das XO ist. Wir haben nämlich noch nicht die Namen deiner Läden erwähnt. Unser musst du einmal sagen, welche Läden du überhaupt in der Paul-Rosen-Straße hast du ja drei.
Genau, ne? Das XO ist unsere Seafood-Bar oder unser Fischrestaurant. Und das war ein Badehaus und da gab es auch Teppichhändler und Juweliere und Fischräuchereien und da haben Leute Hüte getragen, sind mit der S-Bahn angereist. Und sowas gab es auch schon immer. Und deswegen kann ich kann verstehen, wenn jemand sagt, Mensch, so ein Schickimicki-Restaurant, was wir eigentlich gar nicht sind. Also ich glaube, wer mal bei uns war, der weiß, dass wir nicht Schickimicki sind, sondern gehobene Gastronomie machen und mit sehr, sehr hochwertigen Zutaten und Lebensmitteln aus der Region arbeiten. Und da komme ich eben zu dieser sozialen Nachhaltigkeit. Es geht uns eben nicht nur um die MitarbeiterInnen bei uns, sondern es geht uns auch um die Produzentinnen und Produzenten, die uns eben beliefern, weil wir wissen möchten, dass es allen von vorne bis hinten gut geht. Das geht darum, dass wir ökologischen Strom aus der Stadt beziehen und nicht irgendwie sonst was einkaufen. Wir probieren den CO2-Ausgleich. Wir machen Low Waste. Wir haben fast keine Müllentsorgung mehr. Wir bieten Kreisläufe an, sprich Kaffeesatz, alte Gemüsereste gehen zurück zu unserem Kompost vom Ernteanteil. Das kostet alles richtig viel Geld. Mhm. Und das muss entsprechend bezahlt werden. Strompreis hat sich verdoppelt im letzten Jahr. Also ernsthaft verdoppelt. Und so ein Restaurant wie meine, wir zahlen derzeit schon 3.500 Euro Strom im Monat. Und jetzt geht das Ganze hoch. Und ich kann das ja nicht selber tragen. Das müssen ja die tragen, die abends uns den Umsatz bringen. Und das sind Gäste.
Ja,
und es ist erst der Anfang. Es wird alles überall teurer werden. Ja. Und wenn man eben Qualität möchte, dann muss man sie auch bezahlen.
Wie ist die Szene, die Gastro-Szene auf dem Kiez? Hat die sich in den letzten Jahren sehr verändert?
Ein bisschen vielleicht. Aber ich finde, zum Positiven auf jeden Fall. Ist ein bisschen bunter geworden. Internationalere Küchen, ob das jetzt die Mexiko-Straße mit der tollen Taqueria ist, Salt and Silver, die irgendwie die Welt nach St. Pauli bringen mit verschiedenen Konzepten. Das Madeo ist irgendwie dazugekommen, das Hako macht irgendwie nordische Küche. Und da ist irgendwie alles dabei, aber es gibt trotzdem immer noch Imbissbuden und Dönerläden, selbstverständlich, und die soll es auch unbedingt weitergeben. Niemand will, dass die wegfallen. Also ich will ja nicht, dass das Viertel nur noch mit Gourmet-Restaurants bepflastert wird.
Ist das schon so, dass mehr angeboten wird auch, gerade so in der gehobenen Gastronomie
jetzt ich kenne auf St. Pauli oder? Kaum Läden. Ich meine, das Restaurant Nil gibt seit über 30 Jahren. Mhm. Es hat schon immer Tischdecken gehabt und schon immer einen feineren Service angeboten. Das Restaurant Hako gibt seit 2018, glaube ich, oder 17 Restaurant Hebel. Aber so viele sind eigentlich nicht dazugekommen. Aber man kann es denen ja auch nicht verübeln, überhaupt da zu sein. Also viele von mir ehemalige... Nee,
das ist auch nicht, dass du das jetzt denkst. Das ist überhaupt nicht so gemeint.
Aber ehemalige MitarbeiterInnen von mir zum Beispiel, die wollen vielleicht gerne auf St. Pauli bleiben, aber ihren eigenen Laden machen. Und das kann ich immer nur unterstützen, weil es ist ein tolles Viertel. Und ich hoffe mir einfach, dass die Leute eben tolerant in alle Richtungen sind. Es ist ja nicht so, dass wir uns jetzt die Taschen voll machen und Leuten das Geld aus der Tasche ziehen.
Nee, aber das Viertel lebt ja von Vielfalt. Das ist auch überhaupt nicht 100%. Irgendwie jetzt negativ geprägt gemeint, sondern einfach nur, wie sich diese Gastro-Szene hier entwickelt hat, weil ich es auch schlicht nicht weiß, muss ich sagen.
Also klar, auf dem Kiez. Hat Corona da auch einen kleinen Cut zwischen gemacht. Ich denke schon, dass wir auf einem guten Weg waren, noch irgendwie vielfältiger zu werden. Ich bin gespannt, wie sich das nächste Jahr entwickelt. Also gerade eben nochmal in dieser Preisspirale, inwieweit das geht und inwieweit die Toleranz von allen Leuten da ist, dass eben auch alles koexistent sein kann. Fine Dining, es gab auch da, wo Salt and Silver drin ist, war früher das Schauermanns, das war ein sehr schicker Laden. Die River-Kasematten, das war der Laden, wo Politiker und HSV-Spieler sich die Klinke in die Hand gegeben haben. Und irgendwie hat man sich darüber nicht aufgeregt. Zumindest kann ich mich nicht dran erinnern. Und jetzt gerade habe ich auch das Gefühl, dass es so ein bisschen heißt, hier, das wird ja alles schick und gentrifiziert. Damals gab es den Begriff der Gentrifizierung gefühlt noch gar nicht. Und da hat sich irgendwie auch keiner drüber aufgeregt. Aber ich bin gespannt, was passiert. Ich bin aber ganz guter Dinge.
Ja, kannst du, glaube ich, auch sein. Ich glaube auch gar nicht. Also ich habe noch nicht gehört bei all den Menschen, die wir hier schon getroffen haben, dass das irgendwie für die jetzt eine große Rolle spielen würde oder so in ihrem Alltag, in ihrem Kiezalltag. Das kann gut nebeneinander existieren.
Auf jeden Fall. Also nur weil man jetzt irgendwie ins Restaurant Hebel geht und irgendwie, keine Ahnung, 8 Gänge ist, heißt das ja nicht, dass man danach nicht in die Olivia Jones Bar geht oder in die Thai-Oase zum Singen, was tatsächlich sehr, sehr viele Leute machen. Ich finde genau das eigentlich das Schöne, dass man eben, nachdem man vielleicht was Feines gegessen hat, in eine Spelunke rein stolpert und in irgendeiner Eckkneipe sich noch 2 Bierchen holt, Ich bin knapp vor Corona mit Gästen abends auch in den Elbschlosskeller, weil ich das auch mag. Also ich finde das genauso cool, da irgendwie noch ein Bierchen zu trinken und einen Schnaps und die Jukebox anzuwerfen. Und andersrum gibt's das genauso. Es gibt Leute, die essen halt eine schnelle Pommes oder einen Burger und gehen danach in irgendwie eine schickere Cocktailbar, weil sie den Drink gerne mögen. Und ich finde das mehr als in Ordnung und mag das auch. Ich finde es auch okay, wenn man sagt, ich esse heute nur eine Pommes und trinke ein Bier. Mehr ist heute nicht drin.
Ja, klar. Bist du öfter auf dem Kiez unterwegs dann auch, wenn du Feierabend hast?
Nee, tatsächlich mache ich gerne Feierabend, gehe dann auch irgendwie nach Hause. Bin auch gerne selber in meinen Läden, bleib viel in der Paul-Rosen-Straße, nach Feierabend mal in Weinladen oder die Leute im Klockers besuchen und mal hören, wie es denen so geht. Das geht natürlich super bei einem Drinkabend. Wenn es jetzt so richtig voll ist, dann ist es nicht so meins, weil ich dann zum Feierabend tatsächlich ein bisschen mehr die Ruhe möchte. Aber ja,
komisch.
Es gibt nichts dagegen einzuwenden. Bin auch letzten Sommer gerne mal abends irgendwie rüber zu Sorten Silver gelaufen, auf der halben Strecke nochmal angehalten und ein Bier getrunken. Auf jeden Fall. Ich mag St. Pauli. Ich bin hier seit 14 Jahren und fühle mich hier auch sehr wohl nach wie vor und muss jetzt nicht, keine Ahnung, in einen anderen Stadtteil fahren, um dort irgendwie mein Bier zu trinken. Das kann ich sehr gut vor der Haustür quasi.
Also hast das Hebel, das XO,
genau.
Seafood Bar und dann hast du noch nebenan die Weinbar, ne?
Genau, neben dem Hebel ist noch das La Cave, unsere kleine Weinbar. Die hat tatsächlich seit Corona geschlossen und ich weiß noch nicht so richtig, wie es damit weitergeht. Es ist ein mini kleines Sorgenkind. Es ist nicht so schlimm, weil es eben zum Gebäude vom Hebel gehört und demnach irgendwie auch abgedeckt ist. Wir haben jetzt auch keinen Mitarbeiter, der dort quasi gerade keinen Job hätte oder so. Die sind alle im XO drüben. Mal sehen, was daraus wird. Wir haben ein paar Ideen. Und jetzt kommt ja erstmal die Bäckerei, der nächste Laden. Und
ja, das darfst du doch noch gar nicht verraten.
Ach so, weiter.
Die Bäckerei kommt zum Schluss. Okay, also bitte, das ist mein Ausstieg. Okay. Das kann ja wohl nicht wahr sein.
Dann habe ich nichts gesagt.
Beschreib mal, was ihr in euren Läden, also Seafood ist ja so ein bisschen klar, im Hebel, da habt ihr keine Karte.
Wir sind tatsächlich ein Carte Blanche Restaurant, also die weiße Karte. Und das kommt eigentlich aus dem Glücksspielbereich. Man hat früher dem Croupier beim Pokern zum Beispiel oder auch dem Roulettegeber die weiße Karte gegeben und das bedeutet, ich habe no limit. Also es gibt keine Grenzen und let's do it. Und irgendwann haben das Restaurants übernommen, Mitte der 60er in den Staaten und in Frankreich. Das waren so die beiden wildesten gastronomischen Ecken eigentlich weltweit, zumindest mal in der westlichen Welt. Und die weiße Karte bedeutet, der Gast gibt uns die weiße Karte, wir können machen, was wir wollen. Es ist ein Überraschungsmenü, hätte man jetzt früher gesagt. Wir sagen, es ist eine Carte Blanche, es gibt tatsächlich.
Also mit Überraschungsmenü kann ich ganz viel anfangen.
Ja, ich finde Carte Blanche noch ein kleines bisschen schöner und ein bisschen eleganter.
Ja, auf jeden Fall eleganter. Okay, also ich weiß nicht, was ich bei euch kriege.
Genau.
Ich setze mich da hin und lass mich bedienen.
Was du sagen kannst, ist, was du nicht willst. Du kannst sagen, ich esse kein Fisch, ich esse kein Fleisch, bitte kein rotes Fleisch. Ich bin schwanger, bitte durchgaren oder was auch immer wie anfällt. Ich bin Walnussallergikerin, wie auch immer. Das können wir alles berücksichtigen. Wir haben immer ein Menü Fauna. Fauna heißt mit Fisch und Fleisch. Und ein Menü Flora, das ist nur vegetarisch. Man kann es auch mischen. Also da gibt es tatsächlich kaum Grenzen. Und alles andere lässt man sich überraschen. Wir haben quasi den Spieß umgedreht. Wir sagen nicht, was es gibt, weil dann gibt's in Anführungszeichen wieder eine Änderung mit, ich mag aber gar keine Pilze und können Sie das Fleisch bitte auch durchbraten und den Fisch, den mag ich aber gar nicht. Vielleicht hat man es nur falsch probiert bisher und dann ist es sicherlich eine ordentliche Vertrauensbasis, aber ich glaube, die haben wir uns erarbeitet.
Und am Ende kann ich mir auch vorstellen, weiß der eine oder andere gar nicht, was das für ein Fisch ist, den er da hat. Und den würde er nicht mögen, wüsste er, was es ist, ja, mag absolut. Ihn aber trotzdem. Und
es gab auch schon, man kann eben auch sagen, das ist so das Häufigste, bitte keine Innereien, weil jemand das vielleicht tatsächlich nicht mag. Nehmen wir auch Rücksicht drauf. Gibt es auch immer mal wieder. Das finde ich, bietet auch der Respekt gegenüber den Lebensmitteln als ökologisch nachhaltiges Restaurant, dass das eben dazugehört. Wir hatten gerade Hasenleber auf der Karte. Das wussten die Leute auch vorher nicht und manche haben auch nicht gesagt, dass sie keine Innereien mögen und dann war erstmal große Augen und dann probiert und festgestellt, das ist ja richtig lecker. Also das ist ja auch was Leckeres. Oh. Wenn man das gut zubereitet ist, dann kann man das machen, aber das gibt's auch nicht immer. Also
Leber, aber ich finde Leber riecht so, ich weiß, dass mein Vater früher manchmal Leber gegessen hat. Ich fand das ist furchtbar, wenn meine Mutter die gebraten hat.
Das ist oft ein bisschen Kopfsache, das würdest du bei Hasenleber zum Beispiel nicht, das riechst du da nicht. Und die Leute sind dann doch sehr, sehr überrascht gewesen.
Ja, hoffentlich riecht man das nicht, weil ihr habt so eine halb offene Küche. Das ist ganz schlecht, wenn es da draus stinkt.
Das wäre schlecht, wenn es daraus riechen würde.
Ja, absolut. Mhm. Bei dir muss man ja, glaube ich, irgendwie eine Gebühr bezahlen, wenn man nicht rechtzeitig seinen Tisch abgesagt hat, ne?
Genau.
Wie kam das dazu? Erklär das mal.
Ja, wir hatten 2018 einen Schaden mittlerer fünfstelliger Bereich, dass Leute reserviert hatten und sind nicht gekommen. Das nennt sich No-Show. Man ist nicht aufgetaucht. Und um dem entgegenzugehen, haben wir angefangen, alle Gäste nochmal per SMS abzufragen, kommt ihr wirklich heute Abend? Es ist ganz sicher. Und trotzdem war der Betrag des Schadens immer noch sehr, sehr hoch. Und dann sind wir übergegangen, dass man bei Reservierung seine Kreditkarte angeben muss. Damit waren wir ja mitunter einer der ersten in Hamburg in dem Nicht-Sterne-Bereich. Da war das schon relativ lange gang und gäbe. Und haben das durchgezogen, da wurde mir auch viel von abgeraten, das nicht zu tun, weil man Angst hatte, dann kriegt man ja keine Gäste mehr und das schreckt ab. Es lief ehrlicherweise besser denn je und wir haben im ersten Jahr 2019 oder 2018, ich tut mir leid, ich bin mit Zahlen nicht so gut, mit Jahreszahlen, hatten wir eine No-Show-Rate von 800 Euro, die wir dann in Rechnung gestellt haben. Denn wir stellen das erst dann in Rechnung, wenn der Platz auch wirklich leer blieb. Also wir haben vorbereitet, wir haben gekocht, wir haben eingekauft. Und der Platz blieb tatsächlich leer und ist nicht einer aus der Warteliste nachgerückt, dann wird das berechnet.
Ihr habt eine Warteliste?
Ja, nicht immer, aber also auf jeden Fall Donnerstag, Freitag, Samstag. Und wenn wir die dann anrufen, abtelefonieren, kann es auch sein, dass jemand sagt, sorry, das ist zu spät, das kriege ich nicht mehr unter. Und dann werden 60 Euro pro Person fällig, die nicht erschienen ist. Das ist super, super selten. Also wir... Wenn wir pro Jahr auf 1200 Euro kommen, also 20 Gäste in Rechnung gestellt haben, dann ist das viel. Wir liegen meistens drunter, weil entweder kriegen wir den Platz weg oder man hat eben nicht storniert oder, und das sage ich auch ganz ehrlich, nicht, dass ich mir da jetzt ein Ei mitlege, wenn die Begründung der Stornierung entsprechend ist, dann drücken wir da natürlich auch im Zweifel mal ein Auge zu.
Wollte ich gerade fragen, wenn jemand sagt, ich bin total krank und hänge überm Klo oder sonst wie.
Ja, das ist jetzt während Corona natürlich nochmal double tricky. Aber wir können halt auch nicht mehr in so eine Situation kommen, wo das in Anführungszeichen normal ist und wo wir das einfach so wegschlucken. Gastronomie war schon immer und wird auch immer relativ knapp kalkuliert sein. Und wir haben es auch eben oft, dass dann ein Fünfertisch reserviert und dann kommen die eben zu dritt und sagen, wir sind ja da. Und sage ich, ist ja zwei zu wenig. Die Plätze kriege ich jetzt nicht mehr weg um 20.30 Uhr. Und das akzeptieren die Leute auch. Wissen sie auch, dass das, ich mache das nicht böse. Also aus Bösartigkeit, das liegt mir sehr fern. Aber ich muss natürlich gucken, dass wir, und da kommen wir wieder zur Nachhaltigkeit, dass das eben auch ökonomisch ist. Weil wenn ich das nicht mache und den Laden nicht finanziell am Laufen halte, kann ich keine Leute beschäftigen, kann ich keine Top-Qualität einkaufen, kann ich meine Miete nicht zahlen, etc. pp. Und deswegen gehört das einfach dazu.
Klar, wenn ich nicht ins Hotel komme, das ich gebucht habe, muss ich ja auch zahlen. Und wenn ich nicht super rechtzeitig absage, dann...
Und deine Kinokarte, die kannst du nicht mal übergeben, die verfällt. Ich wollte,
das müsste eigentlich für alle Bereiche gelten. So, wenn ich einen Friseurtermin habe oder so und ich meine, die arbeiten alle, zahlen ihre Stuhlmiete, arbeiten freiberuflich, dann müsste ich das eigentlich,
ich muss das zahlen müssen. Tatsächlich bei meinem Friseur und das finde ich auch absolut in Ordnung. Wenn ich nicht rechtzeitig abgesagt habe, dann muss ich eine Stornoge bezahlen, weil da ist tatsächlich eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter, der hätte jetzt eigentlich Geld verdient und tut es aber nicht. Und da läuft ja keiner vorbei bei einem Friseur, wo es nur um Termine geht.
Da habe ich ja Glück, dass meine Friseurin eine sehr gute Freundin von mir ist.
Lucky you.
Ja,
selbst gute Freunde müssen bei mir Stornogebühren zahlen.
Nein. Dann sind die richtig sauer.
Nö. Verstehen die auch.
Aber wie kommt das, dass so viele Leute dann nicht kommen? Sind die tatsächlich verhindert oder sind das dann so Leute irgendwie, ach, ich weiß noch nicht, ich reserviere mir mal da einen Tisch oder ich reserviere mir mal da einen Tisch?
That's the million dollar question. Ja. Wenn ich das wüsste, würde ich das natürlich irgendwie direkt das Übel an der Wurzel packen. Ich weiß einfach nur so ein bisschen von Erzählungen. Wir haben Gäste, die sagen abends, sie können sich sehr freuen, dass wir heute Abend bei Ihnen sind. Wir hatten ja 4 Restaurants reserviert und haben uns heute Abend für Ihres entschieden. Und dann sage ich, oh, ich hoffe, dass sie die anderen abgesagt haben. Also das ist kein schöner Zug einfach. Mhm. ich mache das auch manchmal, in mehreren Läden reservieren, also weit im Voraus, wenn ich nach Kopenhagen gehe, Warteliste, da in einem Restaurant, da in einem Restaurant, aber ich sage halt eine Woche vorher, für was ich mich dann final entschieden habe oder zwei. Manchmal schreibt man auch, weil man kann gar nicht reservieren, in einem Tool, muss eine E-Mail schreiben und dann kriegt man vielleicht irgendwie Bescheid oder es gibt doch eine Warteliste von dem Restaurant, wo man eigentlich unbedingt hin wollte, weil man in dem anderen schon ganz oft war. Das gibt es oft. Es gibt tatsächlich auch oft von Sekretären und Sekretärinnen sowas wie, ich habe für den Chef, die Chefin heute Abend reserviert in drei Restaurants und dann wird im Taxi entschieden, wo man dann tatsächlich hingeht. Aber das machen auch Freunde. Ich habe dort und dort reserviert. Je nachdem, wo wir den Drink nehmen, können wir dort oder dahin gehen. Das gibt es sehr, sehr oft.
Und echt, das ist mir total.
Ja, das ist mir, mir ist
irgendwie,
auch,
ich weiß nicht, das macht fremd, man nicht, aber, oder? Das ist genau, schlechter Stil.
Aber wenn man, es wird einfach doch gemacht und deswegen muss da halt ein kleiner Riegel vorgeschoben werden.
Was auch so geil, wie viel Zeit die Leute dann haben. Sich ja, so viele, also ich hätte überhaupt gar keinen Nerv mehr, so viele Restaurants dann zu buchen.
Finde ich auch tatsächlich eher abwegig.
Ja. Okay, aber kennt ihr da auch schon bestimmte, du hast gerade Sekretärin, Sekretäre gesagt, kennt ihr da schon bestimmte Leute, die dann irgendwie auf so eine Liste kommen und wenn die anrufen, dann ist klar, okay, nee, den wollen wir nichts verhalten? Es gibt
natürlich eine Gästekartei, in der dann klar drin steht, über die Telefonnummer wurde jetzt das vierte Mal reserviert und kurzfristig storniert, dann fragen wir schon beim nächsten Mal nach und sagen, mit Verlaub, aber wir müssen ein Stück weit damit rechnen. Wie sieht's aus? Nein, diesmal wirklich. Und dann ist es auch in Ordnung. Es gibt auch tatsächlich eine Blacklist, aber das gibt meistens andere Gründe, warum jemand nicht mehr reservieren kann.
Eine Blacklist? Oh, das ist spannend. Jetzt erzähl. Warum kann man nicht mehr reservieren? Hat man sich dann daneben genommen?
Ordentlich daneben genommen haben. Da gibt's ja diverse Möglichkeiten in einem Restaurant. Es gibt auch Menschen, die die Servicekraft als ihr Leibeigentum ansehen während einem Restaurantbesuch und die finden bei uns dann keinen Fuß mehr auf dem Boden. Es gab auch schon. Und wenn es auch eine leichte Form von Sexismus oder Rassismus war, das hat bei uns keinen Platz. Und die Gäste gehen auch gerne sofort. Also begleite ich auch gerne persönlich raus.
Ja, du hast schon öfter Leute rausbegleitet.
Auf jeden Fall.
Fallen dir da Situationen ein?
Ja, aber das bleibt hinter
das Siegel. Erzählst du mir
das
nicht.
Das erzähle ich dir nicht.
Ach komm. Nee. Wir beide hier,
ja, genau.
Ganz allein.
Wir beide und halb Hamburg. Nein, ja, also wie gesagt, ich habe es gerade angerissen. Es gibt Fälle von Sexismus und Rassismus, die werden nicht toleriert und zwar also nicht mal einen einzigen Meter. Und da sind auch vermeintlich lustig gemeinte Sprüche schon einer zu viel. Und das funktioniert bei uns nicht. Und da gibt es einen ganz klaren Riegel und die bringe ich eben selbst raus. Die
wie machst du das? Kannst du da ruhig bleiben oder bist du dann schon
freundlich
echt
bestimmt,
sauer?
Aber freundlich bestimmt würde ich das einfach nennen. Ich will da auch keine riesen Show machen. Ich bringe die Jacke an den Tisch und sage, das Abendessen ist beendet. Wünsche euch einen guten Heimweg. Darf ich Ihnen das Tschüss anbieten? Und dann bringe ich die zur Tür und dann ist das okay.
Ich kann mir das total gut vorstellen, dass du das voll drauf hast.
Man ist irgendwann geübt in einem guten Umgang auch mit Gästen, die vielleicht gerade irgendwie ein bisschen komisch sind.
Der freundlichste Rauschmiss der Welt.
Ja, ich meine, ich will ja, wie gesagt, keine Show machen im Restaurant, dass das irgendwie jetzt noch Riesenwellen schlägt und wie es in den Wald hineinschallt, so schallt es auch hinaus. Wenn ich da jetzt irgendwie super aggro hingehe, dann regen die sich im Zweifel aus oder schreien rum. Oftmals ist es auch sehr viel Verständnis am Tisch von den anderen, die sagen, kann ich total nachvollziehen. Super schade, wir wären gerne geblieben, aber ist okay. Also gab es halt ein paar Fälle.
Aber ist noch nie ausgeartet, die gehen dann wirklich.
Die gehen dann wirklich.
Die trauen sich nicht, die sehen dich und trauen sich nicht.
Vielleicht.
Ja.
Oder die sehen die bis unter die Zähne bewaffneten Köche, die hinter mir stehen.
Auch möglich. Welchen Typ Gast magst du besonders gern und welchen kannst du überhaupt nicht leiden? Vielleicht auch an einem Beispiel oder so. Mhm. Also ohne Namen oder irgendwas selbstverständlich.
Ja. Also wen ich gar nicht leiden kann, weiß ich tatsächlich nicht. Grundsatz mag ich erstmal alle Gäste gleich tatsächlich. Es gibt Gäste, über die ich mich sehr, sehr freue. Wenn jemand zum Beispiel, ich freue mich immer über unsere Auszubildenden aus dem Gastgewerbe oder Studenten, weil die bekommen bei uns einen Tisch im Hebel für einen ganz anderen Preis. Das wollte ich nochmal aufgreifen, weil du vorhin sagtest, kann sich ja nicht jeder leisten. Es ist immer noch hochpreisig, ohne Frage. Aber bei uns können sich Studenten, Studentinnen und Auszubildende aus dem Gastgewerbe melden für 85 Euro pro Person für Essen und Trinken. Und man bekommt das Gleiche wie alle anderen Gäste auch. Das ist unser Art Kennenlernangebot eben für Leute mit einem geringeren Einkommen, gerade eben Studentinnen und Studenten, die sich das aber trotzdem leisten wollen, mal so ein schönes, besonderes Erlebnis über 8, 9, 10, 11 Teller und Gänge. Das mag ich immer sehr, weil es eine sehr hohe Dankbarkeit in dem Bereich gibt, weil die sehr interessiert sind. Ich mag interessierte Gäste sehr. Ich mag das, wenn es ein besonderer Abend wird und es nicht so nonchalant quasi abgearbeitet wird. Und dann ist es eigentlich vice versa. Was ich eben nicht mag, ist so ein, wenn man das alles als so selbstverständlich erachtet und Teller vielleicht halb voll zurückgehen, weil man ist gerade lieber im Gespräch und nee, habe ich jetzt nicht aufgenommen, räumen Sie schon mal ab. Wir sind Dienstleister, ja, aber und der Kunde ist auch irgendwie König, aber er ist immer noch in meinem Schloss und irgendwo gibt's auch eine Grenze und eine gewisse Form der Höflichkeit, das finde ich, ist von beiden Seiten absolut notwendig und da kann man schon mal ein bisschen Auge drauf haben. Aber ja, ansonsten mag ich alle Gäste. Jemand, der sich das als ganz besonders abgespart hat, diesen Abend, das finde ich immer sehr schön, freue ich mich auch sehr. Wir haben ein Pärchen, das sind Punks, die mittlerweile nicht mehr auf der Straße wohnen. Die haben sich bei mir vor dem Laden kennengelernt, 2011, als ich aufgemacht habe. Und die kommen seitdem, mittlerweile haben sie beide eine Wohnung, haben auch geheiratet, sind immer noch irgendwie Punks, also das erkennt man an den Haaren, aber beide sind in Lohn und Brot und kommen immer noch und sparen sich das ordentlich ab. Die werden, und da bin ich ganz ehrlich, etwas mehr hofiert als alle anderen Gäste. Die kriegen immer mal ein extra Glas von uns, weil wir das einfach so sensationell toll finden, dass die seit fast 10 Jahren ohne Unterbrechung zu uns kommen.
Das ist ja auch großartig, auch wenn man weiß, irgendwie für den ist das jetzt wirklich was Besonderes. Genau. Und bei dem anderen weißt du, er hat irgendein Geschäftsessen dieser Art, ne?
Ist auch in Ordnung. Ich freue mich auch, dass sie sich dafür das Restaurant Hebel entscheiden und da abends irgendwie essen gehen. Also man kann das nicht pauschalisieren. Ich freue mich, wie gesagt, über alle Gäste, aber ein bisschen, gerade in so einem kleinen, intimen Restaurant wie das Hebel mit 14 Sitzplätzen, wenn man da ein bisschen gemeinsame Interaktion hat und einen guten Austausch pflegt, finde ich das natürlich angenehmer, klar.
Ja. Bekommt ihr eigentlich in den Läden von diesem abendlichen Treiben auf dem Kiez auch was mit oder ist das eher so ein Mikrokosmos da?
Nee, da kriegt man alles mit. Also das XO hat ja eine relativ große Terrasse, das Restaurant Hebel eine riesige Fensterfront, das kriegt man schon alles ganz gut mit und ich glaube auch, dass das ein Grund ist, für viele Gäste zu kommen, die eben eine hohe Kulinarik sich wünschen für diesen Abend, etwas ganz Besonderes zu essen, vielleicht auch mehrere Gänge, vergessen Hochzeitstag, ein Geburtstag, ein besonderes Geschäftsessen, Geschäftsabschlüsse, da gibt's ja ohne Ende Gründe, aber man möchte eben da sein, wo was los ist und vielleicht nicht an einem Ort, wo vielleicht total tot ist drumherum. Es gibt sicherlich auch Abende, da will man absolute Ruhe haben. Und also eines meiner Favorites ist das 100-200 bei den Elbbrücken zum Beispiel. Ist ein sehr besonderes Restaurant. Da ist ja nichts. Da geht man vor die Tür und man hat ein paar Trucker und ein paar LKWs stehen. Das ist ja auch so gewünscht, dass es wirklich ein bisschen außerhalb ist. Ich mag das total, aber ich entscheide mich eben explizit dazu, anreisen, essen, abreisen. Dann gehe ich auch meistens nach Hause. Ich gehe dann nicht mehr irgendwie noch in eine Bar. Und wenn man auf St. Pauli ist, dann ist das eigentlich vorprogrammiert, dass man danach noch irgendwo einen Drink nimmt, nochmal in die nächste Bar stolpert und das ist ja auch schön.
Mhm, aber kommen auch mal welche rein zu euch? Also so Partyvolk oder der Junggesellenabschied, der mal reingucken will oder so?
Ja, wir hatten jetzt letzte Woche 2 Mädels von dem Junggesellenabschied und gefragt, ob sie auf Toilette können. Sehr höflich und klar dürfen die auf Toilette, ist ein Grundrecht. Klar darf man auf Toilette gehen und man kriegt auch ein Glas Wasser, wenn man möchte. Die Tür ist ja meistens auch offen, also gerade im Sommer ist die Tür sperrangelweit auf und man kriegt das ja auch ein kleines bisschen mit. Es gibt keinerlei Regeln, ins Restaurant Hebel zu kommen, da kann man auch auf Toilette vorbeischauen. Aber auch da wieder, je nachdem, wie nett man fragt, wenn man jetzt einfach reinläuft und auf Toilette will, ohne zu fragen, dann gibt's schon mal einen freundlichen, wegbegleitenden Arm, der nach draußen führt. Und dann, das geht nicht. Also ich finde, das ist einfach ein bisschen der Höflichkeit. Und im XO ist es ja mittendrin, am großen Platz, die Terrasse, da ist die Tür auch immer offen. Da gibt's auch Gäste, die laufen manchmal einfach einmal rein und dann muss man die erinnern, die Maske aufzusetzen. Ich wollte nur auf Toilette, auch das mit Maske. Man hat ein bisschen Geduld gelernt und man muss sich noch immer noch ein bisschen darin üben. Mhm. Aber unterm Strich, klar, kriegen wir das alles mit und das ist auch in Ordnung.
Aber jetzt nicht so, dass bei euch dann das Partyvolk irgendwie den Arm crasht oder so.
Nö. Das gibt's nicht.
Nee. Auch noch nie vorgekommen.
Also, es gibt, klar gab es das schon mal, dass im Hebel dann irgendwie jemand mit einem Prinzessinnenkostüm reingeht, weil es im Zweifel eine Mutprobe war. Aber dafür ist es halt auch St. Pauli, das ist auch in Ordnung. Dann sage ich, willst du einen Schnaps haben hier? Und dann lacht der halbe Laden und dann gehen die auch weiter und der Junggeselle hat im Zweifel Props von seinen Freunden bekommen. Aber also ich bin jetzt nicht auf der Suche danach, dass alle zwei Minuten jemand reinstolpert.
Das war jetzt keine Einladung.
Das war keine Einladung, aber wenn es passiert, dann passiert das halt. Das ist auch in Ordnung. Und wenn es mir zu bunt wird, schließe ich die Tür einfach ab.
Okay. Du hast ja gesagt, du hast lange Zeit hier selber gelebt auf dem Kiez. Warum bist du hier weg?
Tatsächlich familiären Bezug mit meiner Tochter ein bisschen rauszuziehen und auch ein bisschen, kleines bisschen Ruhe und Abstand zu bekommen, das schadet dann tatsächlich irgendwann nicht. Aber der Grund war tatsächlich damals zusammenziehen mit der Mutter meiner Tochter. Deswegen, da war es auch egal wo, wir haben einfach eine Wohnung gefunden, die uns gefallen hat. Und jetzt wohne ich in Bahnfeld, also ist auch nicht weit. Aber abends mit dem Fahrrad die kleine Strecke, wenn es auch nur 4 Kilometer sind, zu fahren, das ist ganz angenehm. Aber auch, bevor du fragst, mit Kopfhörern im Ohr, weil es könnte ja jemand anrufen.
Ja, selbstverständlich. Natürlich, du musst ja erreichbar sein.
Um manchmal höre ich auch einfach Podcast.
Ja.
Ja, klar.
Ja, dann musst du unseren Podcast hören, wenn du. Aber ich weiß gar nicht, wie ist denn das mit Fahrradfahren und Kopfhörer im Ohr?
Ist das erlaubt? Weiß ich nicht, ob das erlaubt ist, aber ich.
Ich glaube nicht. Marius, das weißt du doch bestimmt.
Die Umgebung muss hörbar sein.
Ja, das habe ich.
Leise darf er.
Ja, da habe ich auch viel zu viel Schiss vor. Also so mit nicht zu hören, dass ein Auto von der Seite kommt oder. Ich höre relativ leise, wenn manchmal Musik, manchmal Podcast, manchmal auch gar nichts. Wenn ich tatsächlich nach einem ganz wilden Tag ein bisschen Ruhe brauche, fahre ich auch einfach mal so.
Also es gibt schon den Zustand, dass du mal Ruhe brauchst.
Ja, den gibt es ohne Ende. Und aber für mich ist Ruhe auch auf dem Sofa liegen und E-Mails beantworten und um mich herum passiert nichts und kein Geräusch und es ist einfach mal leise. Weil sonst ist es ja immer sehr trubelig bei mir.
Kannst du gar nichts tun?
Fällt mir schwer. Also, so, ich kann schwimmen.
Nee, schwimmen aber, ist ja etwas.
An den Strand liegen und mir die Umgebung angucken. Nö, also mindestens ein Buch. Meistens lieber das Telefon.
Also muss schon schlafend sein, um gar nichts zu tun.
Ja, tatsächlich.
Okay.
Aber ich schlafe gut.
Das ist doch schön.
Oder?
Also. Ja, total gut. Außer das Handy klingelt. Du bist ja eigentlich gar kein Hamburger.
Das stimmt.
Woher kommst du?
Ich komme vom Kaiserstuhl an der Grenze zum Elsass, nördlich von Freiburg. Das sogenannte Dreiländereck.
Und da Koch gelernt oder?
Koch und Hotelfachmann in Freiburg, genau. Und dann nach Hamburg gekommen.
Warum Hamburg?
Ich habe mich deutschlandweit beworben und hier gab es eine Stelle als Kellner, war auch genauso ausgeschrieben bei einem großen Caterer und bin zum Bewerbungsgespräch hierher gekommen und hatte einfach einen großartigen Tag. Hamburg hat sich von der besten Seite gezeigt, es hatte 25 Grad, es war im Mai, die Sonne hat geschienen, ich habe eine Hafenrundfahrt gemacht, weil ich noch 2 Stunden Zeit hatte und der Kapitän sagte, ich war natürlich im Anzug da, wie sich das irgendwie gehört hat. Und er sagt, da setz dich mal da hinten rechts hin, da ist irgendwie ein guter Platz für dich. Und dann, ich bin der festen Überzeugung, er hat das absichtlich gemacht, also so gefahren, dass eine richtige Bugwelle über mich kam. Ich war klatschnass, eine Stunde vor dem Bewerbungsgespräch. Und ich glaube, ich sah nicht sehr fröhlich aus in der Sekunde. Und dann hat er gesagt, ich soll mich nicht so anstellen, jetzt bin ich wenigstens getauft. Und dann bin ich klatschnass, also wirklich bis in die Socken, klatschnass zu diesem Bewerbungsgespräch in die Speicherstadt gelaufen und haben mich entschuldigt, dann haben die mir eine Segeljacke gegeben und gesagt, eigentlich kannst du direkt anfangen, du bist in die Elbe gefallen quasi und habe mich sehr wohl gefühlt und habe auch direkt gesagt, wenn die zusagen, bin ich sofort hier und das war dann auch so.
Ja super, hast du gleich eine 1A Hamburg-Erfahrung gemacht.
Aber total, obwohl echt so viel, und das hört man ja heute noch, dass die Hamburger irgendwie unterkühlt sind und das hatte ich nicht eine einzige Sekunde. Ich stand da mit meinem HVV-Plan in der Speicherstadt tropfnass Und kam eine ältere Dame und hat gefragt, ob sie mir helfen kann. Meine ich, ja, hier alter Bandraum. Nur da stehen sie doch mittendrin, sagt sie. Und sagt, ach ja, so, das ist die Straße, okay. Also ich fand das immer nett und herrlich. Und es gab nicht eine Situation, wo ich in Hamburg dachte, boah, sind die unterkühlt? Oder hatte ich nicht ein einziges Mal und kann ich auch immer ablehnen, wenn jemand sagt, du wohnst in Hamburg, sind die da nicht alle so ein bisschen unterkühlt oder nordisch kalt? Finde ich überhaupt nicht.
Bist du Hamburger vom Gefühl her?
Ja.
Ja?
Total.
Weil ich irgendwo über dich gelesen habe, der Hamburger. Und da dachte ich, das ist doch gar kein Hamburger. Nee.
Genau. Aber ich fühle mich hier zu Hause, jetzt meine Tochter geboren. Ich habe einen wahnsinnigen Bezug mittlerweile zu dieser Stadt. Und bin hier zu Hause und fühle mich hier wohl, ja.
Und früher dein Zuhause, wir haben da vorhin schon ganz kurz drüber geredet. Wer hat da gekocht?
Bei Mama mir zu Hause, Papa? Also bei in meiner Kindheit, größtenteils hat Mama gekocht. Und weil ich aber als junger Kerl schon sehr kochinteressiert war, also schon vor der Ausbildung, habe ich so alle zwei Wochen mit meinem Papa zusammen gekocht. Habe ich irgendwelche Rezepte ausgedruckt und dann haben wir es uns richtig vorbereitet, gemeinsam angekauft, hat immer viel Spaß gemacht.
Wir haben ja auch schon geklärt, das wollen wir natürlich dem Hörer nicht vorenthalten, dass wir dasselbe Lieblingsgericht in der Kindheit hatten. Du darfst es aber sagen, was es ist.
Senfeier.
Ja, genau. Und deine Mutter macht für dich die besten und meine für mich.
Absolut. Ich glaube, jede Mutter macht für jeden die besten Senfeier. Ich glaube, das ist ja großer Teil dieser kulinarischen Kindheits-DNA, dass das Gericht eben genauso schmecken muss. Und wahrscheinlich schmecken dir die Senfeier meiner Mutter eventuell nicht, weil du ja einen ganz anderen Plan von diesem Geschmack hast, eine ganz andere Vorstellung. Das ist ja, wenn man jetzt ganz ehrlich ist, sind das in Anführungszeichen einfach nur Eier mit einer Senfsoße und Kartoffeln. Es geht gar nicht um diesen Geschmack von diesen drei Zutaten, sondern es geht um genau den Geschmack, wie es gekocht wurde. Genau so, mit genau der Note Essig, genau mit dem Salz.
Ich würde fast behaupten, es geht vielleicht auch gar nicht nur um den Geschmack, also der Geschmack löst das Gefühl aus.
Es muss halt genau der Geschmack sein.
Ja, genau, wenn damit jetzt, dieses Gefühl ausgelöst wird.
Eine Freundin von mir, die sagt, Senfeier, da müssen die Eier geschnitten sein. Ich sage, auf gar keinen Fall. Die müssen im Ganzen. Genau.
Hä, und wieso da
gehört,
geschnitten?
Das gehört Schnittlauch drauf und die so auf gar keinen Fall. Jeder hat irgendwie verschiedene Vorstellungen von Senfeiern. Das finde ich aber auch das Schöne eigentlich.
Die gehören da einfach gepult, die werden dann gepult, wurden gepult von der Mutter und dann werden die da einfach in die Soße reingeworfen.
Geworfen, gelegt vielleicht auch.
Na, ich glaube bei uns eher geworfen, bei dir vielleicht eher gelegt. Was ist heute dein Lieblingsgericht?
Das hat sich gar nicht so doll geändert. Ich mag tatsächlich Hausmannskost total gerne. Ich mag Linsensuppe total gern und zwar in allen Varianten. Also einmal ganz klassisch, wie meine Mom sie gekocht hat. Ich mag die auch gegenüber vom XO ist ein Dönerladen von Dennis. Der macht eine gelbe Linsensuppe, die ist richtig würzig, die mag ich total gern. Finde es einfach einen schönen, leckeren Geschmack. Aber bin mit dem Spiegelei und dem Käsebrot richtig, richtig happy tatsächlich.
Also muss es bei dir zu Hause gar nicht so aufwendig sein.
Ich bin ein großer Pasta-Fan. Ich liebe Nudeln. Aber wirklich gutes Brot, gute Butter, eine Scheibe Käse und ein Stück Käse. Das macht mich schon happy.
Kochst du denn zu Hause für dich dann auch mal groß?
Kaum, weil ich einfach kaum zu Hause bin. Aber immer, wenn meine Tochter bei mir ist, auf jeden Fall. Dann wird abends was gekocht. Manchmal auch nur tatsächlich irgendwie gebratener Reis mit irgendwie ein bisschen Gemüse oder mit einem Stück Fisch. Manchmal mache ich eine Nudel mit Tomatensauce, ganz simpel tatsächlich. Und dann setzen wir uns beide aufs Sofa und naschen Nudeln.
Wie alt ist deine Tochter?
3,5.
Ja, Nudeln gehen immer.
Klar.
Und Eis.
Kartoffeln und
Eis geht auch immer.
Eis geht auch immer, das stimmt.
Nudeln und Eis, das Nudeln ist und so Eis. Klassisch, okay. Oder?
Nur nichts Grünes. Grün darf, also es findet nicht statt. Ansonsten isst sie wirklich fast alles. Probiert auch ständig bei mir. Das finde ich auch cool. Auch wenn wir im Restaurant sind, dann sitzt sie auf dem Tresen und probiert einfach Sachen, weil sie, glaube ich, so ein ganz gutes Vertrauen hat. Aber grün darf es nicht sein.
Ja, das ist aber, glaube ich, klassisch, oder? Das ist
ich glaube auch.
Generell
ich glaube,
so.
Das ist irgendwie in unserer DNA. Grün ist vielleicht giftig, oder?
Ja, nee, das kommt halt einfach später, dass das dann schmeckt.
Das ist so wie Kaffee. Das schmeckt Kindern ja auch zum Glück nicht, sonst wären die ja noch länger wach.
Ja, obwohl, es gibt Kinder, die Kaffee mögen. Ja, okay. Tatsächlich. Aber die kriegen ja jetzt immer schon so einen Kinderkaffee.
Okay.
Ja, die kriegen also ja so hier Milchschaum so aufgemilchte, aufgeschäumte Milch kriegen die dann und dann.
Mit Kakao.
Ja, und als das anfing, nee, einfach nur aufgeschäumte Milch. Okay. Fertig. Und ja. Das ist der Kinderkaffee. Ja. Das ist der Kinder-Cappuccino oder sonst wie die das schimpfen.
Finde ich aber auch sweet. Also.
Ich finde das auch sweet, aber ich fand das irgendwie immer nett, dass es dann hieß, ja, irgendwie will das Kind auch so einen kleinen, wie so ein Eierbecher voll eigentlich nur, ne? Und dass das einfach dazugegeben wurde. Also heutzutage musst du es natürlich dann doch wieder bezahlen.
Ja.
Und es ist dann auch ein Verhältnis echt teuer.
Ja, 50 Cent habe ich letztens gesehen, nimmt jemand für
der Babycino oder so. Also allein das Wort ist ja wohl schon total irre.
Genau. Also ich finde, Leistung muss immer grundsätzlich bezahlt sein, also vollkommen richtig. Wenn du jetzt aber im Restaurant sagst, kann ich noch ein kleines bisschen Parmesan und Pfeffer haben, und das steht ja auch nicht auf der Rechnung. Ich finde, dass gewisse Sachen einfach einkalkuliert werden, und bei manchen Sachen kann man auch einfach mal fünfe gerade sein lassen. Aber ja, man stumpft manchmal als Gastronom auch ein kleines bisschen ab. Es gibt halt Gäste, die sagen beim Einschenken vom Wein, und ich weiß, was 0,1 ist, wenn ich einschenke. Ich weiß, wo der Punkt erreicht ist. In die meisten Weingläser, es ist immer die breiteste Stelle vom Glas. Und wir messen das ja immer einmal aus und gucken, wo ist das eigentlich 0,1. Wir machen schon immer einen kleinen Schluck drüber. Und dann gucken die und sagen, jetzt sei mal nicht so geizig. Sag ich, dann mache ich das halt Glas 0,2. Voll.
Kein Problem.
Genau, und dann mache ich das Glas halt voll. Aber das hat man tatsächlich leider oft, diese Forderung von was umsonst zu kriegen. Und dann zahlt man die Rechnung, und nachdem die Rechnung bezahlt ist und Trinkgeld gegeben wurde, wird der Servicekraft gesagt, so, und jetzt mal noch eine Runde aufs Haus. Nee, es tut mir leid, aber nur weil die Person jetzt ordentlich viel Trinkgeld gegeben hat, hat der Chef ja im Zweifel nichts davon. Also das sind einfach drei Paar Schuhe, im wahrsten Sinne des Wortes, die nicht miteinander funktionieren. Und ich finde, dass Leistungen wie was aufs Haus oder ob es die Begrüßung ist oder der Schnaps oder der Kaffee, das sollte immer vom Gastronom ausgehen und nicht gefordert werden. Das mache ich bei einer Autowerkstatt auch nicht. Nachdem ich bezahlt habe, dass mein Auto repariert wurde, sagen, so, Jungs, wollen jetzt nochmal sauber machen, oder?
Habe ich noch nie erlebt.
Ja.
Dass irgendwer umsonst irgendwas danach gefordert. Habe ich wirklich noch nie, egal mit wem ich essen war oder so.
Lucky you, aber ich habe fast 30.000 Gäste im Jahr.
Ja.
Das ja, klar. Kommt schon mal vor.
Mit so vielen Leuten war ich jetzt noch nicht essen. Ganz sicher nicht. Aber das finde ich schon irre. Also, du bist gelernter Koch. Ich habe aber in einem Podcast gehört, dass du noch nicht einen einzigen Tag als Koch gearbeitet hast.
Das stimmt,
wie kommt das? Also, das verstehe ich nicht.
Ich habe tatsächlich nicht als sogenannter Line-Cook gearbeitet. Also ich habe nicht als Koch in einer Küchenbrigade in einem Restaurant gearbeitet, sondern ich habe es gelernt, habe danach Hotelfachmann gelernt und bin dann nach Hamburg gegangen und habe dort eher die Service-Seite gemacht, also eher Projektleitung für Caterings, und habe mich danach selbstständig gemacht und war Koch auf Tournee für Bands und Musiker. Das heißt, ich habe schon als Koch gearbeitet, aber halt immer selbstständig, und ich habe auch in Restaurants gearbeitet als Koch, immer mal für ein paar Wochen, wenn da Not am Mann war, als freier Koch, aber ich war jetzt nicht klassisch angestellter Koch, das stimmt.
Okay. Also du kannst aber schon ein bisschen kochen.
Ich glaube schon.
Das gilt es zu beweisen, das ist ja wohl
das
klar.
Gilt es zu beweisen.
Du musst für Marius und mich mindestens einmal Pasta machen.
Okay, kriegen wir hin.
Okay, oder Käsebrot.
Vielleicht Käsebrot und Spiegelei.
Nee, Senfeier. Ganz klare Sache eigentlich, Senfeier. Auf Tournee warst du unterwegs? Mit was für Bands, Musikern warst du da unterwegs?
Ich kann ja mal so zwei sagen, die mich sehr beeindruckt haben auf jeden Fall. Das war einmal DJ Bobo. Das war in der Schweiz. Das war richtig, richtig cool. Also da lernt man ganz schnell zu unterscheiden, ob man, also dass das Musikalische in dem Fall muss es einfach nicht sein. Das ist wie im Restaurant. Vielleicht gefällt mir einfach die Firma nicht, für den die Person arbeitet. Und vielleicht gefällt mir der Anzug persönlich nicht, ist mir aber total egal. Wenn die Person richtig nett ist. Und das ist der Herr absolut. Nämlich ein richtig feiner Typ, der so hart arbeitet wie kaum jemand anderes in dieser Branche. Das hat mich sehr beeindruckt. Und auch wie er mit seinen Leuten umgegangen ist, waren 80 Leute, für die wir gekocht haben. Und das hat mich sehr beeindruckt. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Dann hatten wir Alanis Morissette, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe für Ringo Starr gekocht, was ein großes Happening war. Seinen Geburtstag im Hardrock-Café bekatert. War sehr viel in Hamburg. Ich war nicht immer unterwegs, sondern ich habe sehr viel große Freiheit. mitgemacht, sehr viel im Grünspan, Barclaycard Arena, heißt glaube ich jetzt anders, Barclay Arena. Wir haben im Stadtpark gekocht, Joe Bonamassa. Ich bin großer Fan von Gitarrenmusik. Und Joe Bonamassa ist ein begnadeter Gitarrist und den mag ich sehr. Und für ihn zu kochen war auch was Besonderes auf jeden Fall.
Da hast du dir nochmal besonders viel Mühe gegeben.
Nee, tatsächlich hatte ich sowas nie so richtig. Also, dass ich jetzt irgendwie denke, oh krass, das ist Vitali Klitschko, für den muss ich jetzt irgendwie besonders. Nö, wir haben eigentlich immer, das sagt man immer so schnell und leicht, ich kann da ganz happy mit sein und ich weiß, dass es so war, dass wir immer das gegeben haben, was wir konnten und das finde ich auch gut. Das mache ich auch heute noch so. Es ist einfach egal, wer da heute im Restaurant sitzt, die kriegen alle das Gleiche. Es kann auch ein Tester sein oder ein Testesser von irgendwo, der wird jetzt nicht mehr hofiert als jemand anderes. Im Zweifel wollen die das nämlich auch gar nicht. Also und ich habe das oft, wenn ich selber in einem Restaurant bin, dann kriege ich oft eine größere Portion serviert, aber will ich das gar nicht. Man will mir aber irgendwie was Gutes tun, aber ich will eigentlich meine 7 Gänge essen und wenn ich in einem feinen Restaurant bin und genau das Menü essen, was da hat sich ja jemand was bei gedacht. Und wenn ich am 5. Gang aber satt bin, nur weil ich jetzt irgendwie ein kräftiger Kerl bin, esse ich nicht zwingend mehr als andere. Also einfach einfach normal weiterarbeiten. Ich glaube, das ist das Beste.
Ja, wenn man eher auf einem hohen Niveau ja. arbeitet, dann weiß ich nicht, ob das überhaupt geht, irgendwie jetzt noch besonders zu kochen oder so. Ist ja schon besonders, oder?
Es ist schon besonders, ne?
Nein, kann ja vielleicht nur schlechter werden, wenn man sich besonders viel Mühe gibt.
Es gibt natürlich dann, wie gesagt, das größere Stück Fleisch. Wenn dann der Trüffel drüber gehobelt wird, dann wird vielleicht nochmal die schwere Hand draufgelegt und ein bisschen mehr gemacht. I don't know. Aber sowas kommt natürlich vor. Wir machen das nicht. Weil Trüffel kann auch anstrengend werden, wenn es zu viel ist. Es geht um ein paar Nuancen von einem guten Geschmack. Außerdem habe ich das Menü eigentlich relativ klar kalkuliert. Und ich weiß auch, dass Tester da im Zweifel auch gar keinen Bock drauf haben, irgendwie eine extra Wurst zu kriegen. Denn dann sind sie ja im Zweifel auch aufgeflogen.
Ja, also, ich finde einfach, wahrscheinlich sowieso, aber
genau, einfach normal kochen und sich keinen Kopf darüber machen, wer da gerade sitzt.
Ja, das ist doch schön. Das ist doch wenig abgehoben. Das finde ich sehr angenehm. Du hast während des Lockdowns dich engagiert. Was genau hast du da gemacht? Also so in Sachen Kehrwieder-Paket und so?
Ja, Lockdown 1 war natürlich erstmal von relativ viel Angst und Sorge erfüllt. Also der erste Lockdown. Da wusste ich ja nicht so richtig, was kommt. Oder keiner von uns tatsächlich. Und dann haben wir mit dem Max Stroh aus Berlin zusammen Kochen für Helden in Hamburg aufgebaut und haben für die systemrelevanten Berufe, wie es damals so schön hieß, also Krankenhauspflege, Apotheken, Polizei, Feuerwehr, Notarzt, für die haben wir gekocht, portionsweise in Weggläsern und haben das denen verteilt, auch Budni, Rossmann, Supermärkte, also Leute, die einfach die ganze Zeit weitergearbeitet haben, Leute von der Müllabfuhr, und haben denen Essen gebracht. Vor allem, wir haben relativ viel nach Boberg geliefert in die Beatmungsstation und somit konnten die Ärztinnen und Ärzte sich eine Portion Essen mit nach Hause nehmen und mussten sich keine Gedanken mehr darüber machen. Na klar, hätten die auch kurz was bestellen können oder was aufwärmen oder ein Käsebrot schmieren. Ich glaube, dass da die Wertschätzung und die Unterstützung mit einem Art Zeichen setzen im Vordergrund stand und ohne Frage auch ein bisschen, dass wir auch systemrelevant sind, weil wenn wir nicht für euch sorgen zum Essen, dann funktioniert das alles nicht. Und dann haben wir unsere Kühlhäuser leer gekocht und haben auch sehr viele Spenden erhalten, weil ja nicht nur unsere Kühlhäuser voll waren, sondern auch die von unseren Lieferanten und Lieferantinnen. Mhm. Also ob das jetzt Metro, Transgourmet oder sonst wer war oder Frische Paradies, die hatten da ja im Zweifel Mengen an Fleisch, Fisch, Gemüse und sonst was liegen. Das wäre alles verkommen und das haben wir komplett weggekocht und haben eine unfassbare Menge an Essen in Hamburg ausgeliefert. Und auch die Soli-Küche von der Kitchen Guerilla sehr, sehr stark für Leute ohne Obdach. dass die was zu essen bekommen. Und ja, das waren dann Kehr-Wieder-Paket dieses Jahr im Januar, wo wir Produkte von Restaurants und von kleineren Anbietern und Anbieterinnen in eine große Kiste gepackt haben und die deutschlandweit verschickt haben. Mit allem Möglichen, von Tim's Bolognese über Würzsoßen, über geröstete Nüsse. Wir haben Bier drin gehabt, Schnaps, Limonaden, alles, was eben kleine Produzentinnen und Produzenten in Hamburg produzieren, haben wir in eine große Kiste gepackt und sind jetzt auch für den Deutschen Tourismuspreis nominiert dafür. Da freuen wir uns auf die Vergabe in Berlin und hoffen, dass wir vielleicht den Preis gewinnen.
Ja, sehr schön. Na, wer sich so engagiert, der muss ja dann auch mal was abräumen. Du hast aber jetzt aktuell, also deine Weinbar ist nicht geöffnet, die beiden anderen Läden sind geöffnet. Ja. Unter welchen Bedingungen? 2 oder 3?
Das Restaurant Hebel hat 2G. Das geht tatsächlich überhaupt nicht anders. Also da hätte ich nur noch 6 Gäste, wenn ich nach 3G arbeiten würde. Und das funktioniert einfach nicht. Deswegen ist das ganz klar 2G. Das haben wir so schnell gemacht, wie es irgendwie ging. Und das XO ist nach wie vor 3G und werden aber, sobald die letzte Mitarbeiterin, der letzte Mitarbeiter den Durchgeimpft-Status haben, werden wir es minimal abändern. Das heißt, Sonntag bis Donnerstag ist es 3G und Freitag und Samstag gehen wir auf 2G. Auch da hat es ganz einfache Gründe, nämlich die Ökonomie. Ich muss finanziell arbeiten, ich muss den Laden voll ausnutzen. Und es ist immer noch so, dass natürlich die meisten Anfragen für Freitag und Samstag kommen. Und da haben wir haben Platz für 40 Leute, wir machen eine doppelte Belegung, also kriege ich 80 Gäste unter. Und wir haben weit über 140 Anfragen. Und da muss ich einfach schauen, dass wir komplett ausgelastet sind. Und dann fallen ja auch die Abstände. Angenehmerweise fällt auch die Maske für uns. Das ist nach 1,5 Jahren, ist das schon ein besonderes Gefühl, mal ohne Maske zu arbeiten. Das ist unser Beruf, ist auch Gastgeber sein. Da geht viel über Mimik und Gestiken. Das ist sehr, sehr schön. Und wir müssen tatsächlich auch länger als 11 Uhr arbeiten. Das sonst kann ich nicht überleben und meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht gut bezahlen. Und das,
ja.
Das ist ja das Interessante, das wird einem ja oft dann vorgeworfen. Gleichzeitig wird einem vorgeworfen, man macht jetzt 2G und schließt Leute aus. Auf der anderen Seite sind wir ja auch so ausnutzende Branche, die die Mitarbeiter nicht gut bezahlt. Also es gibt, die Gastronomie muss echt oft einstecken und das ist kein Phishing for Mitleid, überhaupt nicht. Ich will einfach nur, dass die Leute verstehen, dass wir nichts aus Boshaftigkeit machen oder jemandem irgendwie jetzt den Zutritt verweigern. Ich muss schauen, dass wir überleben. Und nicht nur ich, sondern auch meine ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Und am Ende muss man sagen, viele Menschen, die sich dann gegen eine Impfung entscheiden, entscheiden sich damit halt auch gegen bestimmte andere Dinge. Und das ist dann so.
Ja, das ist dann im Zweifel so, genau. Dafür gibt es aber auch die anderen Tage, wo man eben zu uns kommen kann. Mit einem Test. Und es ist ja tatsächlich nicht so, dass jetzt jemand explizit ausgeschlossen werden soll, sondern man gibt halt den Leuten, die die Impfung haben, ein Stück weit auch ihre Normalität wieder zurück. Und das fände ich schon, also ich freue mich, wenn ich als zweifach Geimpfter in ein Restaurant gehen kann, ohne Maske und ohne Abstand und fühle mich gut und sicher und kann auch nach 11 Uhr noch sitzen bleiben und noch einen Gin Tonic bestellen oder einen Wein. Und muss um 11 Uhr nicht die Bude verlassen.
Klar. Du hast gerade gesagt, ihr zieht das erst durch, wenn die letzte Mitarbeiterin oder Mitarbeiter voll geimpft ist. Hast du da tatsächlich drauf gewartet, dass das ganze Team dann durch
ist? Ja, klar. Also da warten natürlich auch irgendwie alle drauf, weil dann damit.
Naja, es gibt auch Läden, die einfach diese Mitarbeiter nicht weiter beschäftigen.
Ja, das gibt's bei mir nicht. Also wir haben keine Impfpflicht ausgeschrieben. Ich habe allen gesagt, dass ich mich darüber freuen würde. Und im Zweifel würde man in einem anderen Bereich arbeiten, wenn jemand jetzt sagt, ich impfe mich einfach nicht. Dann hätte ich einen Bereich gefunden, der vielleicht besser gepasst hätte für einen gewissen Zeitraum. Ich gehe jetzt noch nicht davon aus, dass wir damit ewig zu tun haben mit 2G, 3G. Dann hätte ich den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin natürlich trotzdem weiter beschäftigt, aber im Zweifel nicht im Abendservice, sondern eher in der Vorbereitung oder anders. Aber eine Impfpflicht gab es ganz, ganz bewusst nicht. Das erwarte ich von niemandem. Das ist eine ganz persönliche Entscheidung. Aber gefreut habe ich mich, als alle gesagt haben, wir sind jetzt alle das zweite Mal geimpft. Das geht noch eine Woche oder zwei. Und wir sind fein.
Ja. So, jetzt darfst du über deine Bäckerei reden.
Willst du mir eine Frage stellen?
Nee. Nee, kein Bock mehr. Nicht nötig. Du hast ja vorhin schon drüber geredet. Also, dein neuestes Projekt?
Eine Bäckerei.
Eine Bäckerei.
Eine
Wann, wo, was? Erzähl.
Es ist eine Sauerteigbäckerei. Wir arbeiten tatsächlich nur mit Sauerteig. Drei Zutaten. Sauerteig, also Mehl, Wasser, Salz. Aus Mehl und Wasser mache ich einen Sauerteig. Wir haben also keine Hefe zugesetzt und keine anderen Zusatzstoffe. Es gibt nur diese drei Zutaten, die wir verarbeiten. Und das Ganze ist beim Grünen Jäger. Mhm. In der Straße, hinten im Wendehammer. Da ist Schorsch, die Currywurstbude. Und hinter ihm sind wir.
Hinterm Schorsch.
Ja. In der alten 187 Tattoo-Studio-Bude. Da sind wir jetzt drin. Und in hoffentlich, ich glaube, wenn der Podcast rauskommt, in 2 Wochen nehme ich an. So.
In 2 Wochen. Na, herrlich. Und was gibt's dann noch?
Also wir machen 6 verschiedene Sauerteigbrote. 3 sind fix. Die sind immer gleich. Die werden sich nicht ändern. Und 3 sind Art Tagesbrot oder vielleicht Wochenbrot, die wir immer wieder ändern. Wenn wir, keine Ahnung, ein bisschen Gemüse im einen Restaurant übrig haben, weil zu viel Zwiebeln bestellt, dann machen wir vielleicht ein Zwiebelbrot oder auf was wir eben Lust haben. Wir haben ein sehr internationales Team aus sehr vielen Ländern, auch ein Bäcker aus Ungarn, einen aus San Francisco, einen aus Chicago, die bei uns sind. Und da hat jeder ja so ein bisschen andere Ideen auch über Brot und das nehmen wir alles mit rein. Aber es geht in erster Linie um gutes Handwerk und um traditionelles Handwerk auch. Es ist eine gläserne Backstube. Man kann uns also komplett zugucken bei allem, was wir tun. Und da freue ich mich jetzt sehr drauf. Und guten Kaffee wird es geben, auf jeden Fall. Da habe ich ein ganz persönliches Fable für.
Ja?
Ja.
Bist du ein großer Kaffeefreund?
Genau, ich trinke es sehr gerne. Sowohl Filterkaffee als auch einen guten Flat White oder Cappuccino. Und das wird es da auf jeden Fall geben. Und habe mir eine gute Kaffeemaschine ausgesucht, habe auch lange gesucht, was irgendwie zu uns passt und freue mich da jetzt sehr auf den Einbau. Ziemlich aufregend.
Also kann man bald bei euch sein Kaffee und Brot.
Und Croissants genießen. Und ein bisschen Pastry, also Gebäck, Süßwaren. Es gibt Cookies und man wird auch Sachen des täglichen Bedarfs bekommen. Milch, Eier, Marmelade, ein bisschen Käse gibt es vielleicht auch. Vielleicht machen wir mal ein Pesto selber. Und im Sommer dann Picknickdecken, um gegenüber auf der Wiese sich ein kleines Picknick zu bauen.
Du gehst dann aber vorher bitte über die Wiese und sammelst da die Kackerhaufen weg, ne?
Die gibt's dann nicht mehr, wenn wir da sind.
Klar, ganz sicher nicht.
Wir stellen kleine Schilder auf oder so.
Ja,
aber das kontrollieren wir natürlich.
Das fruchtet ganz sicher. Also ich bin mir da ganz, ganz sicher, das wird toll. Letzte Frage, Öltanker. Ich habe auf Facebook gesehen, irgendwas, du willst einen Öltanker, willst du den kaufen? Was willst du
damit? Ein Tankschiff, also ein Öltanker wäre ja
ein Tankschiff.
Ein riesengroßes Teil. Wir möchten ein Tankschiff kaufen, also ein Schiff, das im Hamburger Hafen die großen Tanker mit Schiffsdiesel beliefert hat. Das ist ein Tankschiff. Aber ja, das möchten wir gerne kaufen und umbauen, aber es zieht sich.
Zu was?
Zu einem grünen Klassenzimmer, das auf der Elbe schwimmt.
Das musst du ausführen. Grünes Klassenzimmer auf der Elbe sagt mir ja so jetzt also erstmal nicht Klassenzimmer, viel.
Wir möchten Gemüse anbauen, Saatgut produzieren, Hühner halten, Kompost haben und fermentieren. Fischsoße, Austernsoße, Garum, Miso vielleicht, Miso-Paste machen. Und das Ganze für unsere Auszubildenden im Gastgewerbe, also vor allem Köchinnen und Köche. Und weil es dort relativ wenig Platz in urbanen Räumen gibt, wir würden auch auf ein Dach gehen, rein theoretisch. Aber die Jette, das Tankschiff, hat es mir irgendwie angetan. Wir hängen nur in einer kleinen Sackgasse gerade mit verschiedenen Behördenauflagen. Aber auch da werden wir irgendwie durchgehen. Und dann ist unser großer Wunsch, dass wir regelmäßig Auszubildenden die Möglichkeit geben, vielleicht eine kleine Extra-Runde mit uns zu drehen, im wahrsten Sinne, und was dazu lernen, was über die klassische Ausbildung hinausgeht. Und arbeiten da auch mit diversen Leuten zusammen. Auch da ist wieder soziale Nachhaltigkeit sehr wichtig. Menschen mit einer Behinderung, die bei uns sehr, sehr willkommen sind, mit uns da zu arbeiten. Und da freue ich mich sehr drauf, wenn wir dann den nächsten Schritt gehen können.
Ganz schön viel, was du so vorhast oder überhaupt schon hast und noch machen willst.
I'm not alone. Ich habe gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mir dabei helfen. Wir haben sehr viele Mitarbeiter mittlerweile, die in allen Läden auf allen Projekten arbeiten, also die jetzt nicht angestellter Koch in der Küche XY sind, sondern wie Jan zum Beispiel, der ist meine kulinarisch rechte Hand, der macht alle meine Projekte, begleitet der mit und dem kann ich auch sagen, bitte Termine machen mit der Behörde YZ bezüglich unserem Tankschiff, wir brauchen das und das und das, dass ich das nicht dann noch alles selber machen muss. In der Zeit können wir irgendwie andere Sachen bewegen. Gesche, die bei uns die Nachhaltigkeit macht. Jana hält mir den Rücken frei, was die gesamten Themen Buchhaltung, Lohnbuchhaltung, Verträge betrifft. Und solche Leute brauchst du, sonst kannst du solche Projekte in dem Umfang nicht machen.
Du kannst also teilen, was ja, das angeht.
Ja, total.
Dann wünsche ich dir, dass das alles läuft, dass du Danke. Lernst, dein Handy mal abzugeben.
I do my best.
Auszuschalten. Und wünsche dir alles Gute.
Danke, Dito.
Dankeschön.
So, nun noch einmal Werbung in eigener Sache. Hamburg Freihaus, testen Sie die Mopo als digitale Zeitung. 5 Wochen für nur 5 €. Jetzt bestellen unter www.mopo.de/testen.